Tech und Trara.
Und die Werkzeuge, die wir eingesetzt haben, haben in der Historie, gerade wenn es dann, sag ich mal, große Evolutionsschritte waren, immer erstmal wurden die von Ängsten begleitet, haben aber in der Regel hinterher dazu geführt, dass das Leben besser wurde für alle.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.
Gerade im Job sind wir Marathonläufer und keine Sprinter. Das ist gut. Aber wenn man halt die Wissensarbeit damit verbindet, dass man versucht, irgendwie die Taktfrequenz des Prozessors nachzuempfinden, den Kampf wird man auf jeden Fall verlieren.
Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast sprechen wir Netzpiloten einmal die Woche mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen über ganz verschiedene Themen und versuchen mit ihnen gemeinsam ihr jeweiliges Fachgebiet zu durchdringen und gleichzeitig zu verstehen, welche Rolle Technologien darin eigentlich spielen. Deswegen heißt der Podcast ja auch Tech und Trara. Und diese Woche habe ich mich mit Patrick Postel unterhalten. Patrick ist der Geschäftsführer von Silpion. Das ist ein IT-Dienstleister aus Hamburg. Und gleichzeitig auch einer der Köpfe oder auch, man könnte schon fast sagen, der Kopf hinter der Solutions. Die Solutions ist ein Digitalkongress in Hamburg und da kommen eben ganz viele Führungskräfte aus allen möglichen Bereichen zusammen und es geht eben ja um die digitale Transformation, um neue Technologien, aber vor allen Dingen darum, wie eigentlich Führungskräfte ihre Unternehmen dahingehend fit machen, wie sie ihre Mitarbeiter fit machen, wie sie ihre Mitarbeiter zusammenbringen, wie sie, was für ein Arbeitsumfeld sie schaffen sollen. Also man redet einfach darüber in verschiedenen Formaten, die auch nicht ganz so stereotyp sind, das finde ich sehr angenehm, wie wir sozusagen den Herausforderungen dieser Entwicklung irgendwie begegnen können und welche Chancen darin liegen. Und darüber habe ich mich mit Patrick auch in dieser Folge unterhalten. Also es ging so ein bisschen darum, was so eine Wissensarbeitergesellschaft eigentlich an Chancen mitbringt, was sie vielleicht auch an Problemen mitbringt, wie man die lösen kann, wie sich das Ganze in Zukunft entwickeln wird und wie man damit am besten umgeht. Und es war eine sehr anregende und sehr nette und unterhaltsame Folge und ich hoffe, das ist sie für euch auch. Und bevor ich euch jetzt in diese Folge entlasse, möchte ich aber noch einen ganz kurzen Hinweis geben. Und zwar sind nämlich auch wir, also die Netzpiloten und insbesondere dieser Podcast Tech und Trara auf der Solutions vertreten. Am 2.9. von 16.30 Uhr bis 18 Uhr findet nämlich Tech und Trara live auf der Bühne statt. Das heißt, ihr könnt da, wenn ihr auf der Solutions seid, hinkommen und dann könnt ihr sozusagen live zuhören und live zugucken und später auch noch ein paar Fragen stellen. Da spreche ich nämlich mit Marco Ilig und Sandra Müllrich. Marco ist von Ose, da ist er für Marketing zuständig, hat aber eben auch so dieses Thema Genossenschaft, um Mitarbeiter zu motivieren. Das ist sehr spannend, was der so alles mitbringt. Und Sandra ist Product Lead für Automation und Collaboration bei Springer. Also zwei Menschen, die sich viel damit auskennen, wie man eigentlich Menschen zum Zusammenarbeiten bewegt, was man da für Tools und Techniken einsetzen kann. Und genau darüber sprechen wir auch, also wir sprechen darüber, wie man Teams organisiert, wie man sie transformiert, welche digitalen Tools vielleicht helfen können, das zu bewerkstelligen und wie man sozusagen motivierte Mitarbeiter, die Spaß an dem haben, was sie tun, bekommt oder hält. Also wenn ihr da seid, kommt auf jeden Fall vorbei. Ich würde mich sehr freuen und zur Einstimmung wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Patrick. Herzlich willkommen, Patrick Postel. Schön, dass du da bist. Falls du dich wunderst, ich habe dich den Leuten schon vorgestellt, aber erstmal hallo.
Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf heute.
Ja, genau. Ich freue mich auch. Ich habe dir das gerade nur nochmal gesagt, mit dem, weil das wissen viele Gäste nicht. Wir haben immer noch ein Intro vor dem eigentlichen Intro. Das heißt, die Leute wissen schon, wer du bist. Die wissen schon, dass du Geschäftsführer von Silpion bist und die wissen auch schon, dass du so der Kopf hinter der Solutions bist. Und so vermeidet man da irgendwie einer der Köpfe. Ja, okay.
Aber das ist Teamwork. Wie die ganze Digitalisierung ist Teamsport. Das ist, glaube ich, was wir als erstes begreifen müssen.
Ja, genau, aber das ist auch ein gutes Stichwort, weil das ist heute auch so ein bisschen unser Thema. Wir sprechen heute im Grunde darüber, ja, also ich finde es immer ein bisschen blöd zu sagen, wir sprechen jetzt nicht über die Digitalisierung, weil das ist vielleicht ein bisschen sehr weit gefasst, aber wir sprechen, im Kern würde ich sagen, sprechen wir darüber, was sie uns als Arbeitgeber, / Arbeitnehmer und als Team von Menschen und was uns das für Möglichkeiten bietet, was so eine Wissensarbeitergesellschaft, die dadurch ja entsteht, uns für Möglichkeiten bietet. Wir werden auch ein bisschen über die Solutions reden, weil es ja eben um diese Themen genau da geht. Und vielleicht steigen wir damit auch mal ganz kurz ein, dass du mir und den HörerInnen einmal so ein bisschen erklärst, was das eigentlich für eine Konferenz ist, worum es da geht und an wen die sich richtet und was das eigentlich soll.
Also wir haben mehrere Konferenzen, die wir im Jahr veranstalten. Das richten sich ein paar an Techies und ein paar an Fachbereiche. Aber unsere große Hauptkonferenz, die Solutions, ist einfach ein Kongress, der sich ausschließlich an Führungskräfte richtet. Also es sind keine technischen Vorträge, darum geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, Führungskräfte und ganz gezielt auch fachbereichsübergreifend und branchenübergreifend dort zusammenzubringen. Denn es geht, wir haben alle ähnliche Herausforderungen als Führungskräfte in diesen Zeiten. Wir müssen die Menschen mitnehmen, wir müssen Technologien als Werkzeuge einsetzen, verstehen und nutzen können. Und wir müssen den Wandel des ganzen Businesses, der Organisation, der Prozesse, der Struktur, aber auch der Geschäftsmodelle, da müssen wir dranbleiben. Denn es wird in 10 Jahren nicht mehr so sein wie heute. Und wer zurückbleibt, der hat echt ein Problem. Und diese Themen gemeinsam zu diskutieren, da auch einfach viele Vorträge als Inspiration, als erste Impulse zu setzen, die sich damit schon Erfahrung gemacht haben, auf was schiefgelaufen ist. Gerade das sind immer Sachen, von denen man lernen kann. Aber neben diesem Fortbildungsaspekt, den Führungskräften auch Vernetzung mit anderen bieten, damit halt direkten Erfahrungsaustausch. Und natürlich auch ein bisschen Inspiration, auf dass sie, ich sag mal, voller Dynamik und mit neuem Esprit in ihre Firmen zurückgehen und dort dann halt etwas davon wieder mit reintragen. Das geht übrigens deutlich besser, wenn man das nicht nur alleine macht, sondern ein bisschen wie so eine Klassenfahrt, wo man mit Kollegen hinfährt, die aus anderen Fachbereichen kommen, versteht, weil man hinterher wieder auch gemeinsam ja Dinge verändern muss. Und wenn man da wieder alleine auf weiter Flur steht, dann schafft man nicht so viel. Und dieses Thema Teamsport ist, glaube ich, uns total wichtig. Deswegen verstehen wir uns auch wirklich als Inkubator, als Plattform für Lösungsräume und Ideen. Und wenn ich noch ein Letztes zu sagen darf, klar, es wird oft, aber da sind doch meine Leute aus der Branche gar nicht. Da frage ich immer, ja, aber dein direkter Branchenkonkurrent will dir vielleicht auch gar nicht alles erzählen. Während jemand anders, der fast die identischen Probleme hat, nur in einer anderen Branche, darüber total bereitwillig plaudert. Und genau an dieser Stelle zu kapieren, dass gerade für Führungskräfte wirklich von Projektleiter angefangen bis zum Vorstand über alle C-Level und Bereichsleiter und Abteilungsleiter einfach ähnliche Herausforderungen auf uns warten die kommenden Jahre und man die am besten gemeinsam löst und nicht immer in alle Fallen nochmal tappt und nochmal tappt. Darin steckt eine ganz besondere Kraft und das wollen wir in den nächsten Jahren forcieren, verbessern und auch da immer besser werden. Also wir arbeiten auch sehr eng mit sehr vielen unserer, vor allen Dingen Anwendungskunden, die Anwender sind und nicht IT-Dienstleister, zusammen, um uns wirklich jedes Jahr zu verbessern. Also organisatorisch, aber auch inhaltlich, das halt auf die Themen zuzuschneiden, die dieses jeweilige Jahr auch einfach auf der Agenda stehen.
Ja. Ich habe da gerade so ein paar Gedanken zu gehabt. Also das erste ist, ich war jetzt auch schon auf relativ vielen Konferenzen und Events und alles branchenmäßige und da habe ich dann auch immer, es gibt so ein bisschen, und das glaube ich, jetzt habe ich gerade verstanden, warum es diesen Unterschied zwischen den verschiedenen Events gibt, weil ich habe das Gefühl, es gibt diese Branchen-Insight-Dinger, wo man wirklich, wo es einfach nur um Wissenstransfer geht. Also wo wirklich einfach klar ist, hier kommt man hin, um was Neues zu lernen.
Genau.
Die finde ich meistens sehr beflügelnd, aber ist natürlich auch nur entscheidend, wenn du dich mit dem Thema irgendwie auskennst. Dann gibt es diese Branchennetzwerkveranstaltung, wo auch so ein bisschen Wissenstransfer stattfindet, aber wo ich eigentlich das Gefühl habe, es geht gerade eigentlich nur darum, wer bringt mir hier was im Raum?
Was kann ich verkaufen?
Genau, was kann ich jetzt hier wem verkaufen? Und wo ich das wirklich schon hatte, dass ich mich mit jemandem unterhalten habe und dann sah der eine Person, wo er dachte, mit der wollte ich sprechen und meinte, warte mal, und es hat mich mitten in meinem Satz abgewürgt und ist dahin gegangen, wo ich so dachte, oh krass, okay, das ist, das scheint Netzwerken zu sein für manche Leute. Und das, was ihr jetzt macht, das finde ich halt auch so schön, dass es dieses Branchenübergreifende gibt, weil dadurch eben ja nicht zwingt dieser krasse, wem verkaufe ich jetzt hier, was Gedanke kommt. Und wie du sagst, es gibt auch nicht diesen, nicht in der Form dieses Konkurrenzdenken, verrate ich jetzt meine Tricks, will ich nicht eigentlich, dass wir die Einzigen sind, die dieses Geheimnis geknackt haben. Also es klingt spannend und ich war auch selber schon auf der Solutions, ich wohne tatsächlich 5 Minuten fußläufig vom Kampnagel entfernt, deswegen ist das sozusagen hier meine Hut. Genau, Aber dann war ja der andere Punkt eben das Thema Führung, Veränderung von Teams und so. Und ich finde, das ist ziemlich spannend, weil das, also das ist ja eh schon wichtig. Und gerade jetzt so während Corona ist ja dieses Thema Veränderung sehr ruckartig gekommen. Und ich glaube, da haben viele gemerkt, ach so, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und es gibt ja in Firmen immer wieder diese Menschen, die das eigentlich gar nicht wollen. Die eigentlich wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Wie würdest du, genau, und das ist ja auch, glaube ich, nochmal, aber wie würdest du mit so jemandem umgehen?
Also ich möchte einmal noch zurückkommen, nochmal sagen, ja, dass wir alle diese verschiedenen Events brauchen.
Ne? Ja, also auf jeden Fall. Ja.
Es gibt halt genauso Notwendigkeit, sich innerhalb einer Branche auszutauschen, weiterzubilden, zu vernetzen. Und es gibt halt für alles gute Gründe. Und das ist, glaube ich, auch das, wohin die Reise gehen muss. Und wir sind halt einer davon, der auf etwas Besonderes fokussiert. Die Herausforderungen, die wir jetzt alle haben durch die einfach sehr rasant eingetretenen Veränderungen, sind teilweise für alle sehr ähnlich, aber dann wieder auch für alle sehr verschieden, weil das natürlich, die einen haben Umsätze wie seit Jahren nicht und andere haben ihr Geschäftsmodell gerade den Bach runtergehen sehen. Es gibt sozusagen die ganze Bandbreite gerade, deswegen kann man das nicht pauschal beantworten. Aber generell glaube ich, dass dieser Schub einem Trend einfach Vortrieb verliehen hat, der eh sich abzeichnete, dass die Menschen auch dazu tendieren, mal ein, zwei Tage gerne im Homeoffice zu arbeiten. Nicht, weil sie da einfach nicht unter Beobachtung stehen und nichts tun müssen, sondern weil man auch manchmal da in Ruhe arbeiten kann. Das ist tatsächlich auch ein Mehrwert. Und ich glaube, dass sich das bei vielen einpendeln wird, dass wir eine Mischung haben werden aus vor Ort sein und auch Dinge wegarbeiten. Und wenn man vor Ort dann in der Firma mit seinen Kollegen ist, was total wichtig ist, wir sind soziale Wesen, wir sind Herdentiere, wir wollen mit anderen interagieren, wir brauchen Bindung zu den Kollegen, zum Unternehmen. Das ist, also nur Homeoffice ist Gift. Also das merkt man den Menschen, finde ich, wenn man sie so trifft, auch an. Also alle sind tief schon müde. Das war schon ein sehr anstrengendes Jahr. Also wenig Ausgleich im Privatleben, Beruf irgendwie, dann war noch Homeschooling. Das war schon wirklich hart. Und deswegen ist es auch nicht ganz vergleichbar zu dem, was dann sich vielleicht auf Dauer einpendeln wird. Aber ich glaube, ein gesunder Mix ist tatsächlich auch nicht nur das für alle Mitarbeiter schönste Modell auch des Arbeitens und für ihre Work-Life-Balance und damit einfach über das Thema, also wir haben so einen Begriff Happy Working, dass wenn Mitarbeiter das tun, was sie gerne machen, in einem guten Umfeld mit Sachen, die Spaß machen, dann werden sie gute Arbeit machen, sind die Kunden glücklich, ist die Firma glücklich, ist ein ganz einfaches System. Ja. Da ist das schon wirklich eine Chance. Das hat aber auch ein paar Folgen, würde ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel die Office-Welten sich verändern werden, dass sich halt da halt auch viel, wenn man dann halt da ist und seine Kollegen trifft, eher auch viel in Konferenzräumen, auch in Pausenräumen, im Networking, im Zusammensein, der Kaffee an der Maschine, der total wichtig ist fürs Fortkommen des Unternehmens, der wird immer unterschätzt, ne? Der ist halt nicht zu messen, aber total wichtig, dass diese Dinge dann an den Tagen, wo ich vor Ort bin, total wichtig werden. Und dass ich sozusagen alles aufsauge, um es dann in meinen Homeoffice-Tagen wegzuarbeiten. So, das könnte sich so einpendeln. Und ich glaube, da steckt eine Chance, die für die meisten Mitarbeiter, und ich rede jetzt wirklich über Wissensarbeitergesellschaft und Computerarbeitsplätze, weil klar ist das jetzt für den Lokführer der Hochbahn keine Option, von zu Hause zu arbeiten. Ich weiß noch nicht.
Noch nicht.
Aber da ist eine Chance, dass es wirklich für alle angenehmer wird, dass es produktiver wird, als man vorher dachte, was auch ziemlich cool ist. Und auch wenn das mir jetzt so für Fluglinien und sowas natürlich ein bisschen doof ist, aber ich glaube auch, dass diese innerdeutschen Reisen zurückläufig, also dauerhaft bleiben werden. Also man wird nicht mehr für jede Kleinigkeit nach Frankfurt, München, Köln fliegen oder da mit der Bahn hinfahren, sondern sagen, das können wir auch, wenn wir uns kennengelernt haben, auch jetzt erstmal per Video lösen, dann treffen wir uns ein, zweimal im Jahr in physikalisch. Das ist durch nichts zu ersetzen. Ne? Also dieses Video geht besser, als alle dachten. Ich glaube, alle sind überrascht, wie gut es funktioniert hat. Aber ja, es fehlt einfach eine Dimension. Es ist halt 2D und nicht 3D. Und das merkt man den Beziehungen an und den Kontakten, die die Menschen miteinander haben. Und da müssen wir auch dringend was gegen tun. Und auch deswegen machen wir trotz der ganzen Umstände, natürlich mit allen Sicherheitsvorkehrungen, die man sich vorstellen kann, in einer Zielgruppe, die fast durchgeimpft ist, also 100% gehen wir fast von aus, machen wir trotzdem dieses Jahr die Solutions, weil wir uns wieder in echt treffen wollen. Wir machen noch extra kein Hybrides, kein Digital. Wir wollen uns in echt treffen, denn wenn wir wieder neu starten wollen, anschieben, ne, Reboot Germany sozusagen, dann ist jetzt der Zeitpunkt, das zu tun, denn in der ganzen Krise liegen auch viele Chancen. Also wir sind nun mal in einem Land glücklicherweise, was sowas wie Kurzarbeit kennt und was viele Leuten geholfen hat. Und wir haben einfach ein paar Dinge, die andere nicht haben. Und das können wir jetzt auch ausnutzen.
Ja, total. Also was du sagst, kann ich eigentlich genauso, empfinde ich genauso, weil dieses sich in echt zu sehen, das macht natürlich nochmal einen ganz, ganz großen Unterschied. Und auch so dieses Thema von das hat bei mir gerade so geklingelt, dieses das, was man gerne macht, in einem guten Umfeld zu tun. Ich finde, das merkt man total, wenn man etwas gerne macht, aber es in einem nicht guten Umfeld. Ich meine, zu Hause kann ja auch ein schönes Umfeld sein, aber vielleicht kein gutes Arbeitsumfeld. Vielleicht sollte man es so sagen. Das kann total Gift sein dafür, dass man die Sache an sich eigentlich gerne macht. Und andersrum, wenn man sonst eine Sache, und es gibt ja auch so Jobs, wo Leute sagen, ist jetzt nicht meine Erfüllung, zahlt meine Miete, egal. Nette Kollegen und auch ich habe ein erfülltes Freizeit. Auch okay. Wenn man das aber dann nur noch zu Hause macht und dann ist es ja auf einmal nur noch der Job und alle positiven Faktoren fallen weg, ist dann irgendwie auch dumm. Und dieses Thema Wissensarbeitergesellschaft, da haben wir ja auch im Vorgespräch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass das ja, also klar, das erzeugt ja auch viele Probleme. Also wenn wir jetzt zum Beispiel vielleicht an den Lokführer denken, der irgendwann ersetzt wird dadurch, dass es einfach keinen Lokführer mehr braucht, weil das alles automatisiert passiert. Auf der anderen Seite öffnet das ja auch wieder ganz viele Chancen. Was für Möglichkeiten siehst du denn in so einer Wissensarbeitergesellschaft für uns alle?
Also erstmal, ohne jetzt irgendeinem Job zu nahe zu treten, ich glaube auch, dass das von alleine runterfährt und dann sich einfach auch ausfasst. Also nicht von heute auf morgen, alle Jobs sind ja nicht gekillt. Das Erste, was ich ganz wichtig finde, ist die Angst davor zu verlieren, die Angst vor Veränderungen. Wir als Menschen unterscheiden uns von den meisten Tieren so durch einige Komponenten. Also da kann man über vieles auch philosophieren. Aber eine der wichtigen ist, dass wir Werkzeuge nutzen, das schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und die Werkzeuge, die wir eingesetzt haben, haben in der Historie, gerade wenn es dann, sag ich mal, große Evolutionsschritte waren, immer erstmal wurden die von Ängsten begleitet, haben aber in der Regel hinterher dazu geführt, dass das Leben besser wurde für alle. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel Mähdrescher. Als der Mähdrescher eingeführt wurde, haben noch, glaube ich, 60% der Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet. Da gab es fast Aufstände, weil es darum ging, wir werden alle verhungern. Aber auf einmal wurden Freiräume geschaffen und Möglichkeiten geschaffen, dass Menschen nicht den ganzen Tag auf dem Feld mit der Sense stehen mussten. Und ganz ehrlich, ich möchte gerne die Freiwilligen sehen, die heute mal einen Hektar mit der Sense mähen und hinterher mit dem Dreschflügel ausprügeln. Ich will das mal echt mal gucken, wie Leute hinterher noch Lust drauf haben.
Ja.
Und auf einmal wurden Freiheitsgrade geschaffen, dass halt neue Jobs entstanden sind, neue Sachen. Und ich glaube nicht, dass diese Arbeit jetzt irgendjemand gerade sehr vermisst. Und das ist auch erst waren es Manufakturen, dann wurde es Fließbandarbeit und dann haben es Roboter übernommen. Aber die Arbeitslosenquote ist jetzt nicht irgendwie groß gestiegen. Wir haben halt andere Jobs gefunden, wo das, was uns auch zum Menschen macht, unser Verstand und andere Dinge auf einmal mehr in den Vordergrund traten. Und ich persönlich sehe das als Fortschritt und als etwas Gutes an. Und genauso muss man Technologie begreifen. So sehen wir es auch bei Solutions auch. Technologien sind Werkzeuge, uns beim Arbeiten zu helfen. Die künstliche Intelligenz, die heute entwickelt wird, hat überhaupt nichts mit zu tun, einen Menschen nachzubauen oder Emotionen nachzuempfinden und keinen künstlichen Roboter zu schaffen, der wie ein Mensch wirken soll. Das ist überhaupt gar nicht das Ziel. Es geht darum, Arbeiten mit einem Werkzeug abzunehmen, die vielleicht auch einfach keinen Spaß gemacht haben. Also es gibt durchaus Arbeitsplätze, die ihr Leben lang Excel-Tabellen von links nach rechts kopieren. Das kann mir auch keiner erzählen, dass es jetzt ein besonders erfüllender Job ist. So.
Nee, ehrlich.
Und auch ja. Jetzt, auch wenn das jetzt böse klingen mag und man ja damit mal ein bisschen romantisch daherkommt mit der Fernfahrermentalität. Ja, Route 66 und Free Spirit und weiß der Geier was. Ich glaube nicht, dass heutige Fernfahrerarbeit etwas ist, wo man sehr viel Romantiken verbinden muss. Und ich glaube, dass die Arbeit, die dann an den Orten stattfindet, in den Städten, das Ausliefern, das Machen, das Interagieren, das wird noch ganz, ganz, ganz lange von Menschen gemacht werden. Das ist auch der Teil der Arbeit, die, glaube ich, den Spaß macht oder der auch irgendwie witzig ja. ist. Und dann werden halt Kolonnen von LKWs, also die, da werden die Kraftfahrer der Region, werden ihre LKWs zum, sag mal, Stillhorn auf den Parkplatz fahren und von da aus fahren die dann halt in der Kolonne los nach Madrid, nach Barcelona, nach Rom, nach München, wohin auch immer. Und gleichzeitig kommen wiederum andere LKWs, die die Autobahn einfach mal mitgenommen haben, dort an und werden dann auf die Kraftfahrer verteilt, die dann halt das lokale Verteilen übernehmen. Das heißt, diese Menschen leben nicht mehr auf der Straße, sondern fahren abends zu ihren Familien nach Hause. Die können bei ihren Kindern sein, bei ihren Familien und haben den Teil der Arbeit über, der auch irgendwie wahrscheinlich schön ist. Es wird auch immer 1% geben, die unheimlich gerne jeden Tag 800 Kilometer Autobahn fahren. Aber ich glaube, das ist kein großer Prozentteil. Und deswegen, das sind halt Jobs, ja, die sind gefährdet und die werden ziemlich sicher wegfallen. Und das wird dann nicht von heute auf morgen gehen, sondern so langsam ausfaden. Aber ich glaube auch nicht, dass wir damit jetzt irgendwie, dass es besonders schützenswert wäre. Weil ich davon überzeugt bin, dass auf der anderen Seite neue Jobs entstehen, die uns alle viel mehr ansprechen und die uns alle auch viel mehr, ja, zur Selbstverwirklichung oder was auch immer bringen. Denn es ist ja eigentlich ein erstrebenswertes Ziel, etwas zu arbeiten, was man auch gerne macht. Also ich finde das...
Ja, ja. Also das sollte so sein. Aber da, ich habe da mehrere Gedanken zu. Also das eine ist, das, was du ja gerade beschrieben hast, ist ja im Grunde körperliche, stupide, repetitive Aufgaben, Arbeiten werden weniger, weil wir bessere Werkzeuge bekommen. Das bedeutet, unsere Arbeit verlagert sich immer mehr einmal auf die Wissensarbeit und auf so Empathieberufe. Das sind ja so die beiden, also Empathieberufe würde ich jetzt mal alles, also selbst wenn ich jetzt was verkaufe,
unter anderem, also egal,
eine Form von Empathie oder ne, und Wissensarbeit, sei das Software zu entwickeln, sei das irgendwie Forschung zu betreiben. Es ist aber ja auch ein ziemlich offensichtliches Phänomen, dass gerade so Wissensarbeitsberufe auch die Gefahr bergen, dass sie für unsere Psyche gar nicht immer so super gut sind. Also dass psychische Erkrankungen nehmen zu, Erschöpfungssymptome nehmen zu, zeigen ja die Statistiken. Also wie würdest du das sehen, dass sozusagen, also wie oder was glaubst du, wie sollte man vielleicht damit umgehen oder was ist vielleicht auch was du im Hinblick auf deine MitarbeiterInnen machst, damit irgendwie umzugehen, zu wissen, die sitzen viel am Computer, die arbeiten nur mit dem Kopf, da fehlt vielleicht auch manchmal körperlicher Ausgleich. Wie kann man dem irgendwie in dein oder für dich begegnen?
Ja, ist ein auf jeden Fall wichtiger Aspekt. Und der wird auch nicht mit einer Sache zu lösen sein, sondern mit einer Bandbreite von Maßnahmen, weil ja auch nicht jeder auf alles Bock hat. Also das Erste, was, glaube ich, wichtig ist, dass wir begreifen, dass wir alle, gerade im Job, sind wir Marathonläufer und keine Sprinter. Dass man auch im Marathon mal einen Zwischensprint einlegen kann, wenn es gerade mal richtig wichtig ist. Das ist gut. Aber wenn man halt die Wissensarbeit damit verbindet, dass man versucht, irgendwie die Taktfrequenz des Prozessors nachzuempfinden, den Kampf wird man auf jeden Fall verlieren. Und wir müssen halt die Jobs und auch die Aufgaben so schneiden, dass es halt ein gut schaffbarer Job ist mit vernünftigen Arbeitszeiten, weil der Kern des Jahres muss immer einfach ein solides Grundrausch mit guten Vorkommen, guter Produktivität, das reicht völlig aus, um gut zum Ziel zu kommen. Dass es innerhalb von diesem auch mal Sachen gibt, scheiße, jetzt müssen wir mal ran. Jetzt ist hier mal, ne? Das ist auch völlig okay. Das ist dann auch meistens nachher wieder mit einem Erfolgserlebnis verbunden, wenn das auch geklappt hat und sowas. Dann ist auch alles wieder gut. Dann gibt es auch eine Belohnung sozusagen und also auch für einen selbst, weil man macht das ja nicht nur, in der Regel nicht nur für Geld, sondern auch für die Sache an sich. Und da will man auch Erfolgserlebnisse, ne? Also ich habe so Beispiele, wo sagt, ihr habt euer Geld doch bekommen, auch wenn wir jetzt einen Tag vor Going Live das Projekt eingestampft haben, weil wir neu gerade gekauft wurden. Nee, da haben zwei, ein Team hat 2 Jahre Lebenszeit in dieses Produkt gesteckt und ich finde das überhaupt nicht toll, dass das jetzt abgeschaltet, also ganz und gar nicht. Ja, die haben ihr Geld bekommen, aber das ist es doch nicht. Die haben ihre Kreativität und ihre Leidenschaft da eingebracht und das ist alles jetzt für die Tonne.
Umsonst.
Ja, also, das kann ich verstehen. Das ist ein wichtiger Aspekt ist, dass wir nicht versuchen, der Taktfrequenz des Prozessors nachzueifern, sondern wir sind Menschen. Wir können halt einen Marathon laufen und den auch vernünftig durch die, also auch genießen. Und das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt. Das verhindert schon mal relativ viel. Dann müssen wir Ausgleiche schaffen. Also ich sag mal, die Fitnesscenter buhnen und also jeder sucht sich einen Ausgleichssport. Also wir zum Beispiel versuchen relativ viel Betriebssport zu machen, wo wir einfach gucken, wer in der Firma hat Interesse an Tischtennis, Fußball, Golf, was Tischkicker, was auch immer. Also dass man guckt, ob man Kollegen zusammenkriegt, um einfach gemeinsam Sport zu machen. Weil es gibt natürlich auch die, die einfach gerne joggen gehen und gerne für sich sind. Das ist auch sehr einfach zu tun. Aber es gibt auch die Mannschafts- oder Teamspieler und die halt dann so ein bisschen eine kleine Plattform zu schaffen, dass sie sich intern finden können, ist ja auch kein großes Hexenwerk. Das kann ja jeder relativ leicht machen. Und der dritte Punkt, das ist dieser sportliche Ausgleich für den Körper an sich. Und dritter Punkt sind die aktiven kleinen Pausen. Und die finde ich total wichtig. Wir zum Beispiel lösen das sehr viel über Kickern, weil Kickern genau das ist, nämlich mal eben aufstehen vom Rechner, mal eben 3-4 Kollegen fragen, komm, wollen wir eine Runde spielen, Viertelstunde wieder hinsetzen, weitermachen. Man macht den Rücken gerade, man steht, man hat ein bisschen was Handwerkliches zu tun und es ist vor allen Dingen, und das ist ganz großartig an dem Sport, es ist ein Miteinandersport. Man spielt nicht gegeneinander Kicker, man spielt miteinander Kicker. Wenn der eine ein cooles, witziges Tor macht, dann lachen auch alle und das geht halt nicht, das ist halt nicht so bierernst. Man kann auch nicht faulen, das ist auch ein großer Vorteil. Es ist ein Eisbrecher. Es ist ein echt soziales Element, gerade auch für neue Kollegen, andere kennenzulernen, auch nach der Arbeit nochmal zusammen ein Bierchen zu trinken. Es ist halt wirklich so ein, man kommt ins Gespräch. Wenn man zusammen mal am Tisch stand und an der gleichen Seite, dann hat man auch das Eis gebrochen. Und diese Funktion, dass es nicht nur dieses körperlich mal in die gerade Haltung kommen und mal hinstellen, da gibt's ja auch, sondern auch dieses Miteinander, Kollegen, das hat auch total viel psychischen Mehrwert. Und diese Kombination, also wir reden da auch so mit Leuten wie der Technikerkrankenkasse zum Beispiel, die das halt auch gerade mit uns das beleuchten wollen, wie sehr das auch wirklich für die Wissensarbeitergesellschaft taugt, um als Gesundheitsmaßnahme zu dienen. Also wirklich, um die sowohl körperliche als auch physische Gesundheit der Menschen, der Kollegen zu erhalten. Und das ist ein schöner Aspekt. Und die vierte Möglichkeit ist, das ist auch mittlerweile ja schon in vielen Büros immer mehr werden, dass man, wenn man Neuanschaffungen macht, bei Schreibtischen einfach auch hoch- und runterfahrbare Schreibtische nimmt, dass man auch mal stehen kann und sowas. Also man kann, glaube ich, relativ viel tun, um trotzdem irgendwie körperlich sein Körpergefühl zu behalten, aber mit dem Kopf zu arbeiten. Wobei ich aber hier ganz klar nochmal festhalten möchte, es spricht überhaupt nichts gegen körperliche Arbeit. Handwerk, mein Vater ist Handwerker und das ist überhaupt nichts dagegen. Wir Menschen leben davon, verschieden zu sein. Und die Verschiedenheit macht uns stark. Also ein Team mit nur Torhütern ist halt meistens nicht besonders gut, aber man braucht von jedem etwas. Und deswegen, aber in diesem Ausschnitt der Wissensarbeitergesellschaft, die diesen Weg gehen möchten, da gibt es halt Maßnahmen, um sowohl körperlich als auch für den Lebensbild etwas zu tun und alle Maßnahmen, die das vorantreiben, befürworte ich sehr.
Ja, also finde ich gut. Das hört sich alles sehr plausibel an. Und mir ist dabei gerade noch eine zweite Frage gekommen, und zwar das Thema, dass Arbeit ja Spaß machen soll. Weil da, also um auch mal so ein bisschen persönlich das zu erzählen, so die Generation meiner Eltern, da ist Arbeit was, das ist nett, wenn das mal Spaß macht, aber eigentlich ist es egal.
Maloche.
Man hat zu arbeiten und dieser Anspruch, ich möchte was finden, was mir Spaß macht, was mich irgendwie erfüllt, wo ich vielleicht am Ende des Tages nicht denke, oh, ich hasse mein Leben, sondern es ist okay, der wird da dann auch von Leuten dieser Sozialisierung, sag ich mal, schnell auch als, das ist halt so typisch junge Leute oder das ist Quatsch, so läuft das nicht, abgestempelt. Und ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich merke das bei mir ganz stark, wenn ich, also ich bin ja Wissensarbeiter, und wenn ich am Ende des Tages nicht einen richtig dicken Kopf habe und das Gefühl habe, es geht gar nichts mehr, habe ich konstant das Gefühl, ich habe eigentlich nicht genug gearbeitet. Das werde ich, obwohl ich das weiß, dass das Quatsch ist, werde ich das nicht los. Und wie siehst du das? Also was möchtest du von deinen Mitarbeitern? Möchtest du, dass die so, also ist es dir lieber, dass die konstant auf 80, 70, 80, 90% fahren, dafür aber zuverlässig? Oder hast du lieber die sich auspowern und immer über die 100%
gehen? Das ist ja albern. Also ganz ehrlich, jeden, den wir einstellen, dem hoffe ich, dass er bei uns mit in Rente geht. Und ja. Vielleicht auch gar nicht in Rente geht, sondern einfach bleibt. muss auch in der Rente irgendwas tun den ganzen lieben langen Tag. Und bevor man sich da rumlangweilt, kann man ja auch weitermachen. Also
ja, das
ich bin da noch gar nicht. Und das geht mit nur Sprinten funktioniert das einfach nicht. Das ist auch Blödsinn. Mhm. Was du ansprichst, dieser Generationenvertrag oder so ein Druck ist es in diesem Fall eher. Mhm. Du merkst aber, wie der langsam ausfadet. Ne? Mhm. Also bei unserer, sag ich mal, bei den Urgroßeltern wäre das eine totale Katastrophe gewesen. Bei den Großeltern hat es länger gedauert, bei den Eltern ist es schon näher dran. Und das kommt jetzt einfach so, dass es auch anerkannter ist, genau das zu tun.
Ja.
Und wenn sie alle dann in sich reinhorchen und nachdenken, wäre, Mensch, wenn ich mein Geld verdient hätte und dabei noch Spaß gehabt, wäre mein Leben ja bestimmt nicht schlechter gewesen.
Nee.
Also das ist auch jetzt nicht von der Hand zu weisen. Wenn man mal von seinem Leben jetzt, also sagen wir mal, Zeit ist das endliche Gut. Ne? Also Zeit ist definitiv endlich, Punkt.
Ja.
Wenn ich da jetzt alles abziehe, also Familie, Sachen, die ich tun muss, von Duschen, Einkaufen, Essen, Kochen, Putzen, Schlafen, Einkaufen. Da gibt es ja einen riesigen Block an Zeit, der weg ist. Mhm. Gerade auch Schlaf und sowas, was ja auch vielleicht mal ganz gut ist.
Ja, sollte man machen. Ja.
Dann bleibt am Ende über, dass von den Nicht-Pflichtanteilen des Lebens, die man einfach machen muss, um überhaupt in der Gesellschaft heute leben zu können, die Arbeit einen relativ großen Block einnimmt. Und ja, es gibt das Konzept, ich nehme diese 40 Stunden und dann kann ich meinen Rest gut leben und ich muss halt dann auch keine Sekunde mehr drüber nachdenken, was ich in der Arbeit gemacht habe. Das kann gut sein, das kann auch wirklich, es ist auch ein Lebensentwurf, der funktioniert, weil man wirklich mit Verlassen der Firma sofort sagt, klick, ich bin im Freizeitmodus, ich habe nicht eine Sekunde mehr drüber nach.
Ja.
Das ist bei Wissensarbeit ein Problem, dass es halt immer im Kopf weiterrattert und man ganz schwer rauskommt aus dem Hamsterrad.
Ja.
Das ist so der Trade-off, den man macht, wenn man etwas tut, was man auch sonst als Hobby gerne tun würde.
Ja.
Das ist sozusagen da, wo man sich selber, und das gibt, glaube ich, da gibt's, glaube ich, keine Patentlösungen, Strategien erarbeiten muss, wie man das Abschalten hinkriegt. So,
ja.
Aber ich glaube, was uns alle wichtig ist, nicht auf die Generationen gucken, weil die noch raufgucken, sind eher neidisch, wenn sie genau hingucken, für sich selber gucken, was einem gut tut. Und ja, das Abschalten versuchen. Und dann, glaube ich, kann man sowohl mit dem Lebensentwurf, ich arbeite nur, um mein Leben zu finanzieren und denke dann überhaupt gar nicht mehr drüber nach, als auch mit dem, ich mache etwas, was für mich sinnstiftend und schön ist, kann man in beiden Sachen ein glückliches Leben führen.
Ja.
Dazwischen, glaube ich, ist schwieriger. Ich glaube, es ist schwieriger, dazwischen was zu finden.
Hm.
Also das ist für mich so eine fast Entweder-Oder-Entscheidung. Und von daher kann ich nur allen mitgeben, hier an der Stelle dran zu glauben, dass mindestens mal die Eltern immer dann glücklich sind, wenn auch die Kinder glücklich sind. Das ist eigentlich, und wenn das nicht so ist, dann ist es auch egal.
Ja, ist leider, glaube ich, nicht immer so, aber ja.
Ja, dann muss man natürlich auch keine Rücksicht nehmen. Und die Großeltern das dann irgendwann einfach auch akzeptieren. Und deswegen bloß sich damit noch nicht extra Druck machen. Druck haben wir in der Gesellschaft in unserer heutigen Zeit schon genug. Da müssen wir eher von runterkommen und auch ein bisschen mehr mal fünf gerade sein lassen, ein bisschen mehr, ja,
laissez-faire. Wo du gerade meinst mit diesem Entweder-Oder, zu dem davor nochmal ganz kurz, ich meinte das auch eher so wird man irgendwie auf der einen Seite erzogen und auf der anderen Seite merkt man, es kann irgendwie vielleicht auch anders sein. Und da ist man ja dann auch gerade, also zwischen uns liegen ja ein paar Jahre. Also, ich weiß nicht genau, wie alt du bist, aber ich bin 25, deswegen.
47, ich glaube, ja.
Das ja, ist, guck mal, dann, da könnte es mein Vater sein. So.
Und, ja, nee. Ja, könnte ich, ja.
Ja, vom Alter her meine ich. Nee, genau, also das heißt, und ja, egal, ich habe den Faden verloren. Was ich eigentlich sagen wollte, war, ich erlebe das in meinem Umfeld viel mehr. Also, ne, bei mir fangen jetzt so langsam alle wirklich an zu arbeiten. Ich mache das jetzt seit irgendwie 2 Jahren, andere machen das, fangen das jetzt gerade erst an. Und du hörst bei vielen dieses, oh, 40 Stunden die Woche. Ich mag das, was ich mache. Also ich kenne wirklich viele Leute, die das, was sie tun, auch wirklich mögen. Und trotzdem höre ich von ganz vielen, aber 40 Stunden die Woche jetzt für den Rest meines Lebens. Du warst kurz weg gerade, ne?
Genau, eben waren wir getrennt.
Okay.
Aber ich habe es noch gehört, ja.
Ah, okay. Genau, also auf jeden Fall viele sagen, ich mag zwar das, was ich tue, aber ich kann mir nicht vorstellen, das jetzt bis zur Rente 40 Stunden die Woche zu machen. Und viele gehen dann runter und sagen, ich möchte weniger. Was hältst du generell von der 40-Stunden-Woche? Gerade im Kontext Wissensarbeit, wo der Kopf eigentlich immer läuft.
Also ich glaube, dass man unter einer gewissen Grenze dann einfach dann nicht mehr im Thema bleiben kann. Ne? Also wenn man jetzt 2 Tage die Woche mit Teams zusammenarbeitet, dann ist man einfach immer mit Aufholen, was in der Zwischenzeit entstanden ist, zu sehr beschäftigt.
Ja.
Eine 4-Tage-Woche glaube ich sofort. Das ist eine vernünftige Größenordnung, um dran zu bleiben. Wenn man das noch weiter streckt, kann man auch vielleicht mit 30 Stunden oder sowas die Woche gut hinkommen. Vor allen Dingen glaube ich auch dran, wenn es nicht sein muss, dass man seine Arbeitszeit so einteilen können sollte, wie man selber auch von einer biologischen Uhr her tickt. Es ist halt aus den alten Zeiten, ne, fang um 8 Uhr an, auch Schule geht um 8 Uhr los, das muss ja auch so sein wahrscheinlich. Aber es ist halt, also ich habe Zwillinge und der eine ist eher morgens nicht so der gerne Aufsteher, sondern der andere ist da eher fitter. Es gibt halt die Lerchen und die Eulen und das muss man einfach auch akzeptieren. Und das ist ein toller Vorteil der Wissensarbeitsgesellschaft, dass es ja durchaus genug Überschneidungszeiten gibt, dass man, das kann man sogar zum Vorteil machen einer längeren Betreuung der Kunden, wenn man so will, über den ganzen Arbeitstag. Dass man das auch ausnutzt, dass man das ein bisschen an seinen Biorhythmus anpasst, weil was bringt es den Leuten, wenn sie erstmal 8 Kannen Kaffee brauchen, um arbeitsfähig zu sein, nur weil es jetzt gezwungenermaßen um 7 Uhr losgeht? Ne? Das ist halt einfach nicht mehr die Zeichen der Zeit, nicht in dieser Branche, in diesem Aufgabenbereich.
Ja.
Das ist zum Beispiel ein Faktor. Und ich glaube, wenn man die Arbeitszeiten besser an seinen Biorhythmus anpassen kann und auch mehr Freiheitsgrade beim Pausen hat, hier jetzt mal eine Stunde zu machen, um Kinder abzuholen oder sowas, ne? Also das halt so ein bisschen mehr zu strecken, dann verschwimmt das mit der Arbeitszeit auch wieder ein bisschen mehr. Die ist halt ja auch sehr störend, wenn sie halt so 5 Tage so einen ganzen Block einnimmt, wo man gar keine anderen Möglichkeiten mehr hat.
Ja.
Aber diese Flexibilität, auch mal den einen Tag ein bisschen länger und den ein bisschen kürzer und da auch mal 2 Stunden mal eine Pause zu machen, dass wir die halt in vielen Berufen mittlerweile reinkriegen, passt sich einfach besser an unsere Biorhythmus, aber auch an unseren unserer Lebenswirklichkeit an, die ja auch nicht nur von uns selbst bestimmt ist, sondern meistens auch von Familie, Freunden oder anderen Aufgaben. Und wenn man das halt da so ein bisschen mehr rein integrieren kann, einfach so, dass das sozusagen besseren Fit hat zu meinem Leben, dann kann ich, glaube ich, auch mit einer 40-Stunden-Woche weiterhin sehr glücklich sein, besser sehr glücklicher als vor meiner 30 Stunden, wenn es halt besser passt. Es geht ja manchmal auch um nur solche Kleinigkeiten. Und ich glaube, all diese Stellschrauben, die müssen wir nutzen in dem Rahmen, wie es noch sinnvoll ist. Also ganz Freiheit geht auch nicht für Teamarbeit, ist einfach schwierig.
Ja.
Und sehr individuell, weil das kann man nicht über einen Kamm scheren. Und da so einen Weg zu finden, da werden wir, glaube ich, noch viele Experimente machen in den kommenden Jahren. Aber die haben, und das finde ich daran das Tolle, ich glaube, immer mehr Chefs kapieren, dass wenn sie das schaffen, wenn das jetzt gar kein großer Impact ist, sondern wenn sie es schaffen, diese Zeiten besser an ihre Kollegen und Mitarbeiter anzupassen, dann tun sie auf der einen Seite denen einen Gefallen, aber die arbeiten dann auch besser und produktiver, weil es einfach besser zu ihnen passt.
Ja.
Also das heißt, wir haben hier eine totale Win-Win-Beziehung und wir haben die gleiche, also wir sitzen genau in einem Boot und schießen aufs gleiche Tor. Ist doch prima. Und dann werden wir in den nächsten Jahren auch Lösungen erarbeiten, wie wir das dann immer mehr Bereiche Einzug hält. Und deswegen glaube ich, dass die Arbeitswelt von morgen noch cooler ist als die von heute. Und die ist im Vergleich zu, glaube ich, 1534 schon ganz schön gut.
Ja, also, das stimmt. Also wir fangen nicht schon mit 6 an und wir sterben nicht schon mit 20. Ja,
exakt. So da ist nämlich einiges, hat sich ja auch viel getan.
Ja.
Und das muss man einfach, und das ist auch ein Teil dieser werkzeugnutzenden Gesellschaft, die einfach sich selber weiterentwickelt und deswegen bloß keine Angst vor solchen Dingen zu haben, sondern Veränderungen ist für viele Menschen schwierig und das Mitnehmen der Menschen, jeder an der Bushaltestelle, wo er steht und auch in dem Tempo, wo er mit will, das kriegen wir auch, glaube ich, immer besser hin. Auch da müssen wir noch viel Erfahrung sammeln, aber auch da gibt es die intrinsische Motivation vieler Chefs auch zu sagen, komm, wir haben verschiedene Geschwindigkeiten, wir versuchen das aber trotzdem hinzukriegen, weil der Prozess, der am Ende steht, wenn das abgeschlossen ist, das ist einfach ein sehr gutes Ziel, auf das man gemeinsam hinarbeitet. Und deswegen, ich glaube daran, dass wir hier etwas aufgebaut haben in den letzten Jahren, auch Bewusstsein geschaffen haben, wo alle erkannt haben, daraus ergibt sich eine echte Win-Win-Beziehung, sowohl, also das ist kein Gutmenschentum, das zu tun, das ist sogar businessmäßig schlau, das zu tun. Das ist natürlich perfekt. Also
ja, das ist,
wenn wir das auch noch, das auch noch im Bereich Nachhaltigkeit hinkriegen, ne, wenn wir das nicht nur für Arbeitswelten und unsere Lebenswirklichkeit auf der einen Seite schaffen, sondern auch noch den Brückenschlag schaffen, dass wir das auch noch mit Nachhaltigkeit verbinden, dass es einfach schlau ist, nachhaltig zu sein, dass es wirklich was bringt, nachhaltig zu sein, dann können wir, glaube ich, da muss man gucken, ob die Geschwindigkeit reicht, bis weil es kommen so ein paar Veränderungen, da muss man nicht lange drüber reden, ob das dann reicht, ob wir da irgendwie noch, auch noch einen Schub brauchen. Aber ganz grundsätzlich haben wir da eine, auch da etwas, wo ich immer mehr merke, die Menschen wachen da auf, die wollen das auch. Und wenn wir drauf mit einer großen Masse drauf rumdenken und auch Interessen dahinter kommen und auch wirtschaftliche Interessen, dann haben wir bisher immer gezeigt, dass wir Probleme ganz gut lösen können. Und ich bin halt ein großer Fan der Menschen. Ich glaube an die Menschen. Ich bin ein Fan der Menschen. Ich liebe die Menschen. Mhm. Und ja, wir haben auch Exemplare, die echte Idioten sind. Und
durchaus,
und das sind halt ein paar Prozent. Das sind auch nur, wirklich nur ein paar wenige Prozent. Und die machen auch keinen Halt vor Hautfarben, Religionen. Das ist also alles, ein paar sind das einfach.
Es gibt auch diese Arschlöcher, gibt's überall. Das
so, ja, exakt. Aber wenn wir denen ein bisschen weniger zuhören, denen ein bisschen weniger nachherlaufen, sondern ein bisschen mehr mit den netten Leuten zusammenarbeiten, dann können wir, glaube ich, die Arschlöcher ganz gut aushalten.
Also ja, das glaube ich auch.
Wir müssen denen gar nicht so viel Raum geben einfach. So, manchmal ist Ignorieren auch das beste Mittel.
Ja, das stimmt, ja. Also ich finde auch, gerade in diesem ganzen Thema, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir leben, so, da haben wir, glaube ich, auch noch Zeit für Experimente, um Dinge auszuprobieren, um mal zu gucken. Ich glaube auch, dass man da einfach, dass wir gut damit beraten sind, dieses so war das halt schon immer, das möglichst überall wegzunehmen, zu sagen, lass doch mal ausprobieren, ob es anders irgendwie auch geht.
Ach, bloß nicht.
Ja, ja.
Also dieser alte Spruch, früher war alles besser, ist kompletter Blödsinn.
Da verweise ich gerne.
Früher war alles schlecht, fast alles schlechter. Alles. Ja.
Ich verweise da gerne auf das Buch 100 Facts About ich habe den Titel vergessen, von Röslund.
Nee, Factfulness.
Factfulness, danke schön. Ja, Factfulness.
Der war vor 2 Jahren bei uns Keynote Speaker, seine Schwiegertochter, weil er gestorben ist. Aber
genau. Da war ich Factfulness da. Habe ich das tatsächlich kennengelernt. Das Buch hab's mir danach auch gekauft, gelesen und da wird eigentlich ziemlich ausführlich gezeigt, warum früher halt nicht alles besser war.
Nee, ist auch Blödsinn. Also, wie gesagt, man kann ja mal, also, ich glaube, also mein Vater ist Maurer oder mittlerweile auch in Rente und ich glaube, noch 1910 oder sowas hatten Maurer eine Lebenserwartung in Deutschland von 35 Jahren.
Ja.
Das ist 100 Jahre her. Das ist nicht, nicht gut.
Also, ja, voll. Aber ich glaube, bei dieser Nachhaltigkeitsfrage, da glaube ich mittlerweile, dass wir da mit dem Wohlwollen der Menschen nicht mehr ganz hinkommen. Also ich glaube, da mal jemand, der mal sagt, das machen wir jetzt so, so, so und so, ist, glaube ich, mal ganz, ganz dankbar. Aber ist jetzt vielleicht auch ein zu großes Fass, weiß ich nicht. Ja, aber ja, sorry.
Also ja, ist wahrscheinlich für jetzt dieses Thema halt ein zu großes Fass, aber Nachhaltigkeit ist halt eins der Kernthemen für die nächsten Jahre. Deswegen sind wir als Solutions auch mit in die Klimawoche hier in Hamburg, die größte in Europa, eingestiegen und werden in Zukunft da das Thema Digitalisierung in den nächsten Jahre ab diesem Jahr mit reinbringen. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir dort halt den Brückenschlag hinkriegen, denn ich glaube daran, dass gerade Digitalisierung und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen müssen für die Zukunft dieses Planeten und damit auch die Zukunft meiner Kinder. Und ich glaube, es ist bei mehr Menschen angekommen, als man denkt. Aber man muss ihnen jetzt einfach nur Möglichkeiten geben, das auch zu leben. Das wird immer mehr und mehr kommen, weil wenn die Köpfe sich erstmal geändert haben, dann die Politik hält ihr Fähnchen nach dem Wind und die Wirtschaft zieht auch mit. Und wenn das nimmt auch Schwung auf. Also ich bin,
auf jeden Fall.
Also wir nehmen nämlich auch Schwung auf. Und deswegen kann man die Geschwindigkeit jetzt nicht einfach interpolieren. Man kann auch hoffen, dass das so ein bisschen ein E-Funktionseffekt wird. Wir müssen dafür auch was tun, ne? Das gibt's nicht geschenkt, gar keine Frage. Das wird auch eine große Herausforderung. Vielleicht klappt sie auch einfach nicht. Und dann werden wir mit Klimawandel leben müssen. Das wird ein hartes Brett.
Also das müssen wir ja sogar eh schon. Also der Drops ist ja schon gelutscht, aber die Frage ist jetzt nur noch, wie unangenehm wird's, ne? Also
wie gesagt, aber wir können erstmal nur weiter das anschieben, wir können da was versuchen, jeder für sich im Kleinen zu tun und ich glaube, da hängen ganz viele Chancen und das ist auch ein Thema, die wir auch auf Solutions sowas behandeln werden, weil das für mich auch ein Thema ist, dass Führungskräfte in Zukunft einen Teil ihres Handels mitbestimmen sollte. Genau wie nehmen sie ihre Menschen mit, also ihre Kollegen, ihre Mitarbeiter, wie nehmen sie die Technologie mit auf die Reise, wie verändert sich das Business und wie können sie die Nachhaltigkeit in diese Sachen mit reinbringen, jeder auf seine kleine Art. Weil es wird diese großen Sachen geben, aber ich glaube tatsächlich eher dran, dass wir dahin kommen könnten, dass es die kleinen Dinge sind. Also die kleinen, viele, viele kleine Dinge, ne? Wenn einer Altpapier sammelt, ist das nichts. Aber wenn das 50 Millionen tun, ist das schon ein bisschen was. Ja. Und von solchen Dingen brauchen wir einfach noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Und dann ist die Summe einfach das Spannende daran.
Ja.
Und wie gesagt, ich bin Fan der Menschen, ich glaube an die Menschen und ich kann nur sagen, dass ich einfach auch hoffnungsvoll in die Zukunft gucken will. So. Weil Kopf in den Sand stecken und sagen, es ist alles zu spät und alles ist doof und alles ist scheiße, hat in der Regel noch nie geholfen. Und man braucht auch irgendwie motivierende Ziele. Also immer nur so, oh, wir können auch Schadensbegrenzung betreiben und sowas. Das ist auch einfach nicht schlau. Also ich glaube, es gibt genug Ziele, für die man sich motivieren kann. Und da steht man auch mit viel mehr Dampf hinter. Da hat man auch kleine Belohnungseffekte und Belohnung treibt wieder an, dass man weitergeht. Und diese Sachen, die ganz so alt sind wie die Welt, die müssen wir für uns nutzen. Und da kann man halt nicht jedem, der irgendwas gemacht hat, aber es reicht aber nicht, Also wenn es gar keine Belohnung mehr gibt, gar keine irgendwas, dann ist das einfach die falsche Richtung. Das wird einfach nicht funktionieren und immer nur jedem auf den Finger klopfen. Und da die Balance zu finden, wir experimentieren da gerade mit. Ne? Also aber ich finde, da gehen viele Gedanken und viele Köpfe machen sich darum Gedanken und das werden immer mehr und immer mehr haben das kapiert und
Ja, also definitiv. Ich würde das auch einfach mal so stehen lassen. Dass man da hoffnungsvoll drauf guckt, glaube ich, ist genau der richtige Weg und dass sich da alle irgendwie zusammenraffen und ihren Scheiß zusammenkriegen, wie man das so schön sagt, glaube ich, ist genau die richtige Methodik. Ich würde sagen, wir müssten so langsam in unsere Kategorien übergehen. Und zwar, es ist jetzt voll der harte Themenbruch, ich weiß, aber wir sind ja in einem Podcast, da kann man die machen. Und zwar wäre eine Kategorie dieses Podcasts, auch so typisch digital arbeitende, was ist das Letzte, was du dir ergoogelt hast? Also was war das Letzte, wo du, also jetzt, manchmal googelt man auch nach dem Weg, das ist irgendwie langweilig, aber wo du wirklich wo du wirklich rausfinden musstest, wie funktioniert etwas?
In der Regel ergoogle ich das nicht, sondern dann frage ich einen meiner Mitarbeiter und Kollegen und nämlich den, der davon am meisten Ahnung hat.
Okay. Also das heißt, du googelst gar nicht? Also ich meine, du bist ja auch ITler, also
ja, aber ich mach das, also ich bin zwar Informatiker, aber habe dann sozusagen seit Ende des Studiums keine Zeile Code mehr geschrieben. Ich bin da sozusagen aus dieser Sache bin ich raus.
Okay.
Ich habe, glaube ich, tatsächlich für viele Themen, nicht nur Freunde, Kollegen, denen ich einfach da Kompetenz zutraue. Weil selber was rausgoogeln, von dem man noch keine Ahnung hat, das ist halt auch eine Sache von, also hat halt viele Facetten.
Ja.
Und ich bin Freund von Fragen stellen können, Dialog, auf Leute vertrauen, die Ahnung haben. Ich auch. Weil ich finde, das machen wir manchmal viel zu wenig, auf Leute vertrauen, die Ahnung haben. Also es reden immer alle mit und mit ganz gefährlichem Halbwissen und da kommt auch viele doofe Lösungen bei raus und viele doofe Ideen. Ja. Und manchmal ist es doch, also wir haben halt keine Welt mehr von Leonardo da Vinci, wo wir, ich sag einfach mal, wo eine Person im Bereich Architektur, Mechanik, Medizin, Malerei der Beste ihrer deiner Zeit sein konnte. Das ist heute einfach unmöglich. Wir sind viel zu breit geworden. Ja. Und deswegen geht es sehr darum, ja, Gebiete zu schaffen, denen man Ahnung hat.
Ja.
Und Bauchgefühl.
Ich kann das sehr gut nachfühlen. Also ich bin auch so jemand, wenn ich zum Beispiel irgendwas rausfinden muss, wenn das nur irgendwie ist, wie kommt man da hin oder was muss ich da irgendwie tun?
Geschenkt,
ich
rufe klar.
Ich rufe da immer irgendwo an. Also ich bei jeder Versicherung und so, ich mache da nichts online, was total, könnte ich natürlich, aber ich mag das lieber, wenn da jemand ist und der mir ein bisschen, ich das Gefühl, okay, da ist jemand und darauf kann ich vertrauen, dass der weiß, wie es läuft. Googeln, also ich kann ja mal meine letzte Google-Suchanfrage, mache ich schon tatsächlich, aber hauptsächlich im Tech-Bereich. Also dann irgendwie so, ja, so Geschichten wie funktioniert das in dem und dem Programm, wie kann ich das und das erreichen oder so, das benutze ich schon sehr, sehr viel. Also jetzt zuletzt, es gibt so ein 3D-Programm, in dem man halt 3D-Modelle und Animationen und so machen kann und da google ich eigentlich irgendwie jeden Tag irgendwie, wie funktioniert jetzt die und die Einstellung oder wie benutze ich das und das Tool und das ist ja, klar, sehr dankbar.
Sowas, also solche Einstellungen oder ne, keine Ahnung, ich kriegst einen neuen Drucker nach Hause, mal eben kurz googeln, wie das, also sind ja Sachen, das sind normal, das ist, dafür ist du auch perfekt, aber ich habe jetzt von Sachen gesprochen, die wirklich in die Tiefe gehen, wo ich mehrere Facetten haben möchte, wo ich einfach auch jemanden haben möchte, der sich mit beschäftigt hat, welche Pros und Kontras es gibt, wo ich halt einfach, und wie die gewichtet sind, ne, also Google kann mir vielleicht die Pros und Kontras anzeigen, aber wie das auch zu gewichten ist im Kontext der Fachlichkeit, das ist halt oft einfach sehr komplex und deswegen gehe ich da lieber tatsächlich Fachleute fragen. Ja. So, ich bin auch nicht zu schade zu fragen, ich finde Fragen total schlau.
Das, ja, total. Also da muss ich sagen, das schaffen tatsächlich Podcasts für mich auch ganz gut. Genau das, was du gerade gesagt hast, diese Gewichtung, diese Einordnung zu den klaren Fakten, was mich auch direkt zur nächsten Kategorie bringt, und zwar der Empfehlung der Woche. Wir geben in dem Podcast hier jede Woche eine Empfehlung ab, weil wir so viele verschiedene Gäste haben, die sich mit anderen Sachen beschäftigen. Das kann alles sein, ne? Das kann ein Gedanke sein, den du hattest, das kann ein Buch sein, ein Film, eine Serie, ein Podcast, eine Zeitschrift, ein Spielzeug, ein Computerspiel, was auch immer dir einfällt. Falls du noch nichts hast, ich habe eine Empfehlung im Kopf, die kann ich natürlich auch erstmal sagen, wenn du noch ein bisschen überlegen möchtest.
Also ich bin halt ein großer Freund davon, Dinge eher wissenschaftlich zu betrachten und nicht so emotional, wenn es um wichtig, wichtige Dinge geht. Mhm. Und ein guter Bekannter von mir, auch ein paar Mal und Keynote-Speaker gewesen, also Ranga Yogeshwar, hat gerade vor einer Woche oder so, zwei Wochen, glaube ich, ein YouTube-Video aufgenommen, wo er einfach relativ nüchtern und neutral, ohne Aluhüte, ohne Angriffe, ohne Vorwürfe, einfach mal so dieses Impf- und Corona-Thema aufgenommen hat. Mhm. Und ich fand das sehr gelungen, weil es halt nicht anklagend, angreifend ist, sondern weil es einfach sehr erklärend wissenschaftlich daherkommt. Mhm. Das fand ich tatsächlich sehr gelungen. Ansonsten ein großer Fan von Harald Lesch, der sehr viele Dinge cool erklären kann, finde ich. Also es gibt halt Leute, die einfach toll Dinge erklären können, zumindest die mich treffen, ne? Also vielleicht kann einer damit gar nichts anfangen, aber
doch, also Harald Lesch finde ich auch, also Ranga Yogeshwar kenne ich natürlich auch, aber Harald Lesch, die Sachen, die kenne ich auch und die finde ich auch sehr gut. Also weil das einfach auch spannende Themen sind oft.
Ja, ja. Ja. Das ist auch mein Privat bin ich sehr, also Sterne ist cool.
Ja. Ah ja, cool, ja, sehr gut. Das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Das Video von Ranga Yogeshwar kenne ich nicht, werde ich mir aber angucken.
Ja, meine Empfehlung ist kurzweilig.
Ja, perfekt. Also werde ich schauen und meine Empfehlung glieder ich dann einfach so ein bisschen daran an, wo du bei Harald Lesch warst. Es gibt einen Podcast, Sternstunde Philosophie, der ist irgendwie aus irgendeinem Schweizer Rundfunk und der ist sehr gut. Da sind jede Woche irgendwie oft Philosophen oder halt auch Wissenschaftler zu verschiedenen Themen eingeladen und dann wird halt über diese Themen gesprochen und das halt irgendwie schon auf einer philosophischen Grundlage. Der ist sehr spannend. Und einen Podcast, den habe ich jetzt gerade erst entdeckt, Die Neue Norm mit, jetzt kriege ich die Namen nicht alle zusammen, also Raoul Krauthausen ist dabei, das ist ein Aktivist für das Thema so Leben mit Behinderungen und Inklusion, Barrierefreiheit und noch zwei andere JournalistInnen, die aber sich auch in dem Themenspektrum eben viel bewegen. Und die drei sprechen halt so über verschiedene Aspekte dieser Themenbereiche, also sowohl vom Umgang damit, Inklusion, das Leben mit Behinderung, Barrierefreiheit, FOMO, wenn man Mensch mit Behinderung ist. Also sehr spannend, gerade auch, wenn man eben selber mit dem Thema gar nicht so viel in Berührung kommt, weil es einfach mal so ein bisschen so die Tür aufmacht in so ein bisschen Gedankenwelten und von Leuten, die sich einfach mit anderen Dingen beschäftigen müssen oder es halt tun. Kann ich sehr empfehlen.
So, ja, klingt gut.
Ja, muss ich auch sagen. Dann kommen wir zur letzten Frage. Die wirst du, ich glaube, ich weiß deine Antwort schon. Ich stelle sie aber jedem Gast. Und zwar ist das die Frage, glaubst du, dass rein hypothetisch oder dass wir rein hypothetisch für jedes Problem, das irgendwann mal auftauchen könnte, als Menschheit, als Individuen, wie auch immer, dass es dafür sowas wie eine technische Lösung gibt?
Für jedes.
Also der grundlegende
Gedanke ist... Ich sag mal so, wenn wir die nächsten 1,1 Milliarden Jahre überleben, dann wird die Sonne zum roten Riesen werden und diesen Planeten aufschlucken. Mhm. Das ist schon technologisch nicht ganz einfach zu lösen.
Ja.
Ob ich daran glaube, dass wir diese Erde retten können, da habe ich meine Zweifel.
Ja.
Ob wir bis dahin es schaffen, mit Generationenraumschiffe in alle Richtungen des Unendlichen irgendwo hinzufliegen, wenn wir noch 1,5 Milliarden Jahre überlegen, vielleicht.
Ja.
Aber die Physik werden auch wir nicht austricksen wahrscheinlich. Und das sind so Sachen, wo ich sage, da wird es auf jeden Fall kritisch. Und ich glaube nie daran, dass Technologie alleine etwas, ne? Also nur das Werkzeug hat noch nie geholfen. Es muss, der Spirit der Menschen muss sich verändern. Also wir müssen reifer werden als Gesellschaft, reifer als Menschheit, uns mehr ins Miteinander bewegen und nicht ins Gegeneinander. Mhm. Da sind auch gute Tendenzen, aber auch wieder ein Rückschwinger. Das ist also eine lange Zeit. Aber die Grundtendenz ist schon ganz, ganz gute. Aber im Miteinander der Menschheit steckt das größte Potenzial. Dann sind die Werkzeuge und alles andere sind lösbar. Auch alle Klimakrisen sind lösbar, wenn wir ein Miteinander hätten. Mhm. Wir kriegen, glaube ich, ganz viel hin. Leider sind wir davon noch relativ weit entfernt. Und deswegen wird nie ein Werkzeug die Lösung sein, sondern nur die Mischung aus Werkzeug und auch ja der vereinigten Hirnpower und auch naja, Mentalitätspower dahinter.
Ja.
Das, diese Kombi, dann traue ich uns alles zu. Also wenn wir wirklich als im Miteinander, als Einheit agierende Menschheit wären, das wäre schon, dann hätten wir schon echt Potenzial. Das wäre schon cool.
Ja.
Ein Traum. Okay. Also ja, das ist aber der 1000-Jahre-Horizont, ne? Das ist jetzt nicht für morgen oder so.
Es geht ja um rein hypothetisch irgendwann. Also ob wir die Fähigkeit haben, alles irgendwie zu lösen auf irgendeiner technischen Ebene. Also mein Gedanke dabei ist auch immer dieser, wenn wir sozusagen alles um uns herum zu 100% verstehen könnten, jeden Prozess, jeden Zustand, alles, ob das überhaupt geht oder nicht. Und aber ich finde den Gedanken, dass man sagt, dass selbst wenn es möglich ist, dafür müssten wir halt auch alle die entsprechende Mentalität mitbringen. Das ist zum Beispiel ein Aspekt dieser Antwort, den ich bis jetzt noch nicht hatte. Also vielen Dank dafür. Schreibe ich mir auf, nehme ich mir mit, weil das ist ganz spannend, weil so kriege ich jede Woche eine andere Antwort und das formt dann so ein bisschen meine Gedanken dazu.
Das freut mich.
Sehr schön. Dann, mein Lieber, sind wir, glaube ich, durch für diesen Podcast. Es sei denn, du hast noch was du noch dringend loswerden möchtest. Dann wäre jetzt nochmal ein ganz guter Zeitpunkt.
Ich glaube daran, wir müssen wieder ein bisschen Normalität wagen. Wir müssen halt uns wieder auch menschlich vernetzen. Wir versuchen das mit einem kleinen Kicker-Weltrekord am 26. 27., wo wir versuchen, jeden Einzelnen spielen zu lassen, aber alle virtuell auf dem Planeten zu verbinden und so ein bisschen Gemeinschaftssinn so gegen den Corona-Blues herzustellen. Wir versuchen es auf der Solutions, wir versuchen es auf der Klimawoche. Wir werden all diese Dinge in echt tun, weil ich das als Statement sagen möchte, die virtuelle Welt ist wichtig, weil sie uns viel an Reisen und Zeit und auch Energie also einfach verbessern kann. Aber wir Menschen sind Herdentiere. Wir brauchen die anderen Menschen und wir brauchen uns. Und das muss auf jeden Fall gestärkt werden. Und ich freue mich sehr, sehr drauf, wenn ich da wieder mein Leben zurückkriege und wieder viele Freunde und Kollegen und Kunden treffen darf. So in echt.
Ja, ich auch. Ich freue mich auch, wenn das mit dem Homeoffice endlich vorbei ist.
So. Super, dann danke ich dir.
Ich war danke toll. Dir.
Hat richtig Spaß gemacht und
das war sehr kurzweilig.
Sehr gut.
Ja, du hattest ja Befürchtung, dass wir gar nicht genug zu reden haben für eine Stunde, aber ich glaube, diese Befürchtung konnte ich widerlegen. Sehr schön.
Punkt für dich.
Sehr gut. Dann ja, vielen Dank. Wir sehen uns dann ja im Anfang September. Und bis dann.
Mach's gut. Danke.
Ciao.
Ciao.
Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.